weidet mich auf grüner Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Der Psalm 23, der zitiert sich so schön nach Martin Luther. Ist so wichtig, dass wir darauf sehen. Amen. Gut. Lasst uns dem Wort Gottes zuwenden, wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir machen Fortsetzung heute. Wir sprechen über die Ökonomie des Himmels. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Durch ihn sind wir reich gemacht. Reich bedeutet überfließend versorgt. Es bedeutet, wir haben alles in ihm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So Paulus hatte die gleiche Sichtweise, die David hatte, weil er den gleichen Gott kannte. Obwohl sie circa 1500 Jahre zeitlich Abstand voneinander hatten. Wir haben auch nochmal gut 2000 Jahre Abstand. Aber wir können das Gleiche sagen, weil wir den gleichen Gott haben und weil dieser Gott sich niemals verändert. Er wird nicht alt, er wird nicht schwach, seine Kraft nutzt sich nicht ab. Seine Güte hört niemals auf, sagt die Bibel. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Du musst niemals Bedenken haben, oh, wenn ich zu viel von der Gnade Gottes nehme, dann wird es irgendwann knapp im Himmel. Ich will ja nicht zu sehr, vielleicht sollte ich mir noch was aufheben für morgen oder so, denn morgen brauche ich auch noch mal Gnade. Wollen wir heute nicht zu viel in Anspruch nehmen? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Amen. Amen. Halleluja. Das Wort Gottes sagt, wir sind reich gemacht in ihm. Letzte Woche haben wir uns das ganze Kapitel angeschaut, in dem dieser Vers steht und das darauffolgende Kapitel auch, um den Zusammenhang zu sehen. Und wir sprechen über das Thema, warum sind wir reich gemacht? Warum sind wir reich gemacht? Und wir haben festgestellt, Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein guter Vater. Er möchte, dass es seinen Kindern gut geht, dass seine Kinder gute Dinge haben. So, er möchte, dass wir versorgt sind. Aber darüber hinaus schenkt er uns überfließende Versorgung, das heißt mehr, als wir heute brauchen, damit wir ein Segen sein können. So wie er schon zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Der Segen Gottes kommt zu uns, damit wir ein Segen sein können für andere. Damit wir andere segnen können und damit wir den Bau seines Reiches unterstützen können. Den Bau seines Reiches unterstützen können. So unser Motiv zu geben sollte als erstes Liebe sein, dass wir geben aus Liebe. Wir geben, weil wir ihn lieben. Gott ist ein Geber und sein Motiv für Geben war Liebe. Und er gibt und gibt und gibt, weil er liebt und liebt und liebt. Und das wird sich nicht ändern, denn das Wort Gottes sagt, Gott ist Liebe. Das ist seine Natur, das ist sein Wesen. Das ist nicht nur ein Gedanke von ihm, nicht nur eine Laune von ihm. Er ist ein Gott der Liebe, er ist die Liebe. So, und wir sind seine Nachahmer als geliebte Kinder, deswegen ist Liebe unsere erste Motivation für Geben. Wir geben, weil wir lieben. Wir geben, um unsere Wertschätzung Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, haben wir gelesen in Sprüchen. So, wir ehren Gott mit unserem Geben. Geben, bitte bedenkt das. Geben im Reich Gottes sollte niemals nur eine horizontale Sache sein. Ja. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Sondern geben ist immer auch eine vertikale Sache. Es passiert was zwischen mir und Gott. während ich gebe. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Werden wir heute noch ein bisschen was uns dazu anschauen. Aber wir geben auch aus Gehorsam. Wir geben aus Gehorsam. Wir geben, weil Gott gesagt hat, dass wir geben sollen. Und weil wir glauben, hört ihr das Wort glauben? Wir glauben, dass wir nicht zu kurz kommen werden. Warum glauben wir, dass wir nicht zu kurz kommen werden? Weil der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist eine Sache, darüber begeistert zu sein. Yeah, Halleluja, danke, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin reich gemacht in Jesus, in allem. Okay. Dann sagt der Herr zu uns, okay, und dann fang an, großzügig zu geben. Ja, aber da muss man jetzt vorsichtig sein, wenn ich jetzt zu viel gebe und so weiter und so fort. Und ich habe ja auch meine Rechnung und ich habe ja dieses und ich habe ja jenes. Hast du nicht gerade gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln? Glauben ohne Werke ist tot. Genau. So, das heißt, wir gehorchen Gott, wir tun das, was er sagt, weil wir glauben, dass sein Wort wahr ist, weil wir ihm vertrauen. Amen. Halleluja. Vielen Dank für eure Begeisterung. Okay. So, wenn wir über Geben, also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sprechen über Geben heute. Ja? Und wenn wir über Geben sprechen, dann müssen wir über den Zehnten sprechen. Denn mit dem Zehnten beginnt unser Geben. Wenn du dich noch fragst, was ist der Zehnte? Wir werden nachher gleich uns Stellen dazu anschauen, aber nur um das schon mal vorwegzunehmen, der Zehnte sind 10%. 10% unseres Einkommens. Wenn du also ein Einkommen hast von 10 Euro, ja, du sagst, ja, wer hat ein Einkommen von 10 Euro? Meine Kinder fingen an mit einem Einkommen von 1 Euro. So der, ja, genau, 1 Euro. So der Zehnte waren also 10 Cent. Der Zehnte von 10 Euro ist 1 Euro, immer 10%. Das ist nicht schwer zu rechnen. Gut, du brauchst das Komma nur immer, um eine Stelle zu verrutschen. So, lasst uns schauen, was Gott in seinem Wort über den Zehnten zu sagen hat. Seid ihr bereit?
Ja.
Wie schon gesagt, du solltest nicht überrascht sein, wir lesen hier aus der Bibel in dieser Gemeinde. 1. Mose Kapitel, Maleachi. Wir fangen an in Maleachi. Wir kommen gleich zu 1. Mose, aber wir beginnen in Maleachi. Schau, wir nehmen uns heute ein bisschen Zeit, um uns dieses ganze Thema anzuschauen. Wenn du eine Weile in christlichen Kreisen unterwegs bist, dann wirst du irgendwann hören, dass Leute sagen, ja, der Zehnte, das war ja im Gesetz, das ist Altes Testament und wir sind ja frei, wir sind frei vom Gesetz, wir sind unter einem neuen und besseren Bund. Wenn du also sagst, okay, der Zehnte, das ist mir zu gesetzlich, wunderbar. Dann lebe in dem neuen und besseren Bund, aber neu und besser bedeutet, dass ich definitiv mehr gebe als 10%. Amen. Und es ist völlig okay, wenn du sagst, ich gebe sowieso mehr als 10%, okay, dann vergiss den Zehnten, wunderbar. Aber mach nicht das irgendwo zu einer Ausrede, dass du sagst, oh, wie billig kann ich mit Gott wegkommen. Denn wenn das meine Einstellung ist, wenn das meine Haltung ist, dann stimmt was mit meinem Herzen nicht. Wie billig kann ich bei Gott davonkommen? Wie wenig kann ich geben und Gott und ich, wir sind immer noch okay irgendwie so. Erinnert euch daran, Glaube ohne Werke ist tot. Tot. Der produziert nichts, bringt nichts hervor. Da gibt es kein Wachstum, da gibt es keine Entwicklung, da kommt nichts. Habt ihr Maleachi gefunden? Für alle, die sich noch wundern, dass das überhaupt eine Bibel ist, es ist der letzte Prophet des Alten Testamentes. Also, wenn du Maleachi noch nicht gefunden hast, dann geh einfach zu Matthäus 1 und dann geh ein oder zwei Seiten weiter nach vorne. Oder also zurück, besser gesagt, zurück in der Bibel. Okay? Maleachi Kapitel 3. Und hier hat Gott einige sehr ermahnende Worte an sein Volk. Wenn du dich ungefähr wenn du dich fragst, wo das historisch einzuordnen ist, der Prophet Maleachi hat circa 400 Jahre vor der Geburt Christi gelebt. Also 400 Jahre vor Christi wurde das Alte Testament, der Kanon des Alten Testamentes abgeschlossen. So, lasst uns mal lesen ab Vers 6. Da heißt es folgendermaßen: Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert, aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Das ist eine bisschen seltsame Formulierung hier in der Elberfelder Bibel. Es bedeutet, ihr habt nicht aufgehört, euch zu ändern. Ihr ändert euch ständig, mal hier, mal da, mal so, mal so. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament lesen, dann sehen wir genau das. Aber Gott sagt, ich bin nicht wie ihr, ich habe mich nicht geändert. Ich habe mich nicht geändert. Und das heißt, mein Wort hat sich auch nicht geändert. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Hier können wir schon diese Liebe Gottes sehen, diese Sehnsucht des Vaters, der nicht verstößt, der nicht sagt, okay, ihr habt euch abgewendet, Pech für euch, die Tür ist jetzt zu, jetzt ist Schluss. Sondern er sagt, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch. Hört sich so an wie die Stelle im Jakobusbrief im Neuen Testament, wo es heißt, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Stimmt's? Ja? Gleiche Aussage. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Das ist ein interessantes Thema im Maleachi. Das Herz des Volkes war so verhärtet, dass sie ihre Sünde nicht mal mehr gesehen haben. Was ist denn das Problem? Ist doch alles okay? Ist doch alles prima? Hey Maleachi, halt mal den Ball flach. Ja, mach jetzt mal nicht so einen Stress hier. Ist alles okay? Worin sollen wir umkehren? Vers 8 geht's weiter. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Hier gibt es jetzt unterschiedliche Auslegungen dazu. Wenn wir die Zusammenhänge nicht richtig sehen, dann könnte man denken, oh meine Güte, jetzt wird alles wirklich knapp im Himmel. Ja, die geben alle nicht ihren Zehnten. Ja, jetzt müssen sie wahrscheinlich im Himmel dann ein paar Steine von den goldenen Straßen irgendwo ins Pfandhaus bringen, dass sie ihre Rechnung bezahlen können oder so. Gott oder ja, der Reichtum des Himmels wird nicht geschmälert, egal ob wir treu sind in unserem Geben oder nicht. Aber trotzdem sagt Gott, ihr beraubt mich. Ihr beraubt mich. Schau, dieses Nicht-Geben, nicht treu zu sein in unserem Geben, nicht treu zu sein in unserem Zehnten, das ist nicht einfach nur irgendwo eine Handlung. sondern es ist die Ursache, oder die, nicht die Ursache, die Folge von Unglauben. Es ist die Folge von Unglauben. Es ist die Folge, dass Psalm 23, Vers 1 und all die anderen wunderbaren Verheißungen nicht wirklich real sind für mich. Es ist die Folge von Unglauben. So, das heißt, wir verlieren diese Verbindung mit Gott. Und wenn diese Verbindung nicht da ist oder wenn diese Verbindung gestört ist und wenn diese Verbindung eingeschränkt ist, dann sind wir nicht mehr in der Position, wo wir Gottes Segen empfangen sollen und empfangen können. Und Gott hat Gefallen daran, seine Kinder zu segnen. So, worin berauben wir Gott? Du sagst, naja, ich sehe das theologisch anders. Ist völlig okay. Aber was ich hier sehe, die größte Beraubung aus Gottes Sicht, er liebt seine Kinder. Wenn wir uns von ihm entfernen mit unserem Herzen, und das drückt sich aus in unserem Portemonnaie, wenn wir uns von ihm entfernen, berauben wir ihn der Möglichkeit, uns zu segnen. Amen. Du sagst, oh, ist das denn wirklich so? Gott ist doch souverän, ein souveräner Gott. Gott hat sich an sein Wort gebunden. Er hat sich an sein Wort gebunden. Und seine Souveränität geht nicht so weit, dass er sein Wort plötzlich übergehen würde. Dann wäre er ein Lügner. Kann Gott lügen? Weißt du, es gibt Leute, die sagen, ja, Gott kann alles. Ja. Meistens Leute, die überhaupt keine Vorstellung von Gott haben. Oh, Gott kann alles. Ja? Gott kann nicht lügen. Ja? Also, es gibt schon Dinge, die Gott nicht kann. Ja? Er kann nicht lügen. Die Bibel sagt das. So, der Segen Gottes und die Versorgung, wenn wir zum Beispiel mal zu dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn gehen, das ist im Vaterhaus. Und so wie der jüngere Sohn sich vom Vaterhaus entfernt hat, hat er sich aus dem Segenseinfluss des Vaters wegbegeben. Schau, der Ring, die Sandalen, das schöne Gewand, das war alles da im Haus des Vaters. Aber solange der Sohn bei den Schweinen war, hat er nichts davon gehabt. Der Vater hätte gerne seinem Sohn Gutes getan. Er hätte ihn gerne gesegnet. Er hat darauf gewartet, dass der Sohn nach Hause kommt. Warum? Weil es ihm gefallen hat, weil er Gefallen daran hat, seinem Sohn Gutes zu tun, weil er möchte, dass es seinem Sohn gut geht. Aber solange der Sohn erwählt, bei den Schweinen zu sein, fern vom Vater in einem fernen Land, ist er nicht mehr unter dem Einfluss des Vaters und er ist nicht mehr unter diesem Segen des Vaters. Und das ist nicht, weil der Vater jetzt sauer ist, sondern weil wir uns entfernt haben. Das Volk hier hatte sich entfernt. Und Gott sagt, ihr beraubt mich. Ihr beraubt mich. Worin haben wir dich beraubt, Herr? Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Im Zehnten und im Hebopfer. Schaut, das Wort Gottes für, das ist das Volk Israel des Alten Bundes. Das Wort Gottes war für sie völlig, war völlig klar. Das Gesetz war völlig klar. Als ich gestern so betete und darüber nachdachte, wurde mir bewusst, diese Geschichte mit dem Zehnten, das ist zwar eine Anweisung, die wir im Gesetz finden, aber es gibt keine Sanktionen. Ja? Es heißt nicht, und wer den Zehnten nicht gibt in deiner Mitte, o Israel, soll gesteinigt werden. Ja. Manche Gemeinden wären ziemlich leer dann, aber egal. Ja? Es gibt so andere Sachen, die sind komplett mit Sanktionen belegt. Ja? Das heißt, das war also auch irdische, menschliche Gerichtsbarkeit des Volkes Israel. Ja? Auf bestimmtes Verhalten sollten bestimmte Konsequenzen folgen. Erinnert euch an die Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist und dann zu Jesus gezerrt wird. Und die Pharisäer fragen Jesus und sagen, Jesus, was sollen wir mit dieser Frau machen? Das Gesetz Moses sagt, solch zu steinigen. Das ist, was das Gesetz sagt. Aber diese Anweisung, Gesetz in Zehnten zu geben, ist nicht mit Sanktionen belegt. So, und dann ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Es ist also auch im Alten Testament, im Volk Israel, tolerierbar. Und sagen, naja, gut, ich behalte das lieber erstmal alles für mich selber oder das muss ja nicht sein. Und das kriegt ja auch keiner mit so genau. Aber es ging ihnen nicht gut dabei. Es ging ihnen nicht gut dabei. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Vers 10, das ist der Vers, auf den ich eigentlich kommen will. Meine Güte, geht die Uhr jetzt schnell. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Das ist für mich so der Schlüsselvers zu dem Thema des Zehnten. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher. Das ist jetzt ein echter Hammer. Gott sagt, prüft mich darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. In der Elberfelder Bibel haben wir an dieser Stelle eine Fußnote bei dem Wort Übermaß. Denn die eigentliche Bedeutung des Wortes Übermaß an dieser Stelle bedeutet bis zum Mangel an ausreichendem Platz. Das heißt, Gott übertreibt mal wieder. Ja. Weil er ein endloser und grenzenloser Gott ist. Er sagt, prüft mich, testet mich, stellt mich auf die Probe. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen ausgießen werde. Mehr als ihr überhaupt erfassen könnt. Mehr als ihr Platz habt. Das, was Gott sagt. Jetzt sagt jemand, da, das ist alles schön, gut, passt, aber es ist immer noch altes Testament, das ist für die Juden geschrieben. Okay. Der Frage werden wir uns in einem kleinen Augenblick zuwenden. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das ein Prinzip ist, was wir durchaus auch im Neuen Testament und im Neuen Bund anwenden können. Ja, die Juden sollten ja den Zehnten in den Tempel bringen, damit die Priester und die Leviten versorgt waren. Ich greife jetzt wieder ein bisschen vor. Ja, der Zehnte war dafür da, dass die Leviten ein Einkommen hatten. Die Leviten, das war ein Stamm des Volkes Israel, der Dienst tun sollte im Tempel. Als das Volk das Land einnimmt, das verheißene Land, können wir nachlesen im Buch Josua, da sagt Gott, die Leviten sollen kein Land unter euch besitzen. Die sollen kein Land bebauen, bearbeiten, sondern sie sollen nur im Tempel dienen. Ja, wovon sollen sie leben? Von dem Zehnten aller anderen Stämme. Alle anderen bringen ihren Zehnten, damit die Leviten ihren Dienst im Tempel tun können. Gott sagt, damit Nahrung in meinem Haus sei. Das Haus Gottes im neuen Bund ist die Gemeinde. Es ist nicht mehr der Tempel. Das Haus Gottes im neuen Bund ist die Gemeinde. Und Gott möchte genauso immer noch, dass Gemeinde funktioniert. Und dass Leute, die er berufen hat, nicht die, die sich selber berufen haben, sondern die er berufen hat, in seinen Dienst, dass die versorgt sind. Und damit dieses Heiligtum, und damit ist nicht dieser Raum gemeint, aber damit dieser Tempel wachsen kann und das sein kann, was er sein soll, gemäß dem Willen Gottes. Und es soll immer noch Nahrung in seinem Haus sein. In seinem Haus des neuen Bundes wird immer noch geistliche Nahrung ausgeteilt. Das ist, was wir jetzt gerade im Moment tun. Ich gebe mir die größte Mühe. Wenn du sagst, naja, ist trotzdem nicht so doll, dann liegt es vielleicht daran, dass du zu wenig gebetet hast diese Woche für mich. Nur mal so. Okay. Also denk drüber nach über diese Aussage. Jetzt lass uns mal einen Sprung machen. Für alle, die sagen, ja, der Zehnte, das war ja nur unter dem Gesetz. Wo weiß jemand, wann der Zehnte zum ersten Mal erwähnt wird in der Bibel? Bei Abraham. Ist Abraham ein Symbol für das Gesetz in der Bibel? Mose ist ein Symbol für das Gesetz. Wofür ist Abraham ein Symbol? Für Glauben. Sind wir immer noch berufen, aus Glauben zu leben? Ist Glauben immer noch der Ausdruck unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater? Der Zehnte wird zum ersten Mal erwähnt im Zusammenhang mit Abraham. Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Deswegen ist er auch unser Vater. Geistlich gesehen. Auch wenn wir nach dem Fleisch nicht seine Nachkommen sind, sind wir seine Nachkommen, sagt die Bibel, nach dem Geist. Du kannst schon mal schauen, ob du 1. Mose Kapitel 14 findest. Dort ist zum ersten Mal vom Zehnten die Rede. Wenn etwas zum ersten Mal erwähnt wird in der Bibel, dann hat es meistens eine besondere Signifikanz. 1. Mose Kapitel 14, ich lese mal ab Vers 17. Hier ist von Abraham die Rede, dann heißt es, als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Chavi, das ist das Königstal. Das ist gewesen, bevor Sodom und Gomorra vernichtet wurden. Was war passiert? Es gab Krieg. Abraham war erstmal nicht davon betroffen. Aber es gab Krieg zwischen einigen Stämmen und Königen. Und auch die Stadt Sodom war davon betroffen. Und wenn ihr euch erinnert, der Neffe von Abraham, Lot, hatte sich dort in dieser Gegend angesiedelt. Und dummerweise war er in diesem Konflikt, in diesem Krieg auf der Verliererseite. Und das war nicht immer so zivilisiert, wie das damals abging, die Kriege. Naja gut, Krieg ist wahrscheinlich nie zivilisiert, ja. Aber der Verlierer verlor tatsächlich alles. Das heißt, der komplette Besitz wurde geplündert und alle Leute, die man fand, Männer, Frauen, Kinder, wurden in Sklaverei geführt. Ja, sie waren dann Sklaven des Siegers. So, und eines Morgens schlägt Abraham seine Zeitung auf und er liest, ja, Sodom vollständig geplündert, so und so viele Gefangene in Sklaverei geführt. War natürlich nicht so, ein Bote kam zu ihm, sagt die Bibel, ja, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Und Abraham sagt nicht, naja, hat er Pech gehabt, der Junge. Ja, er hätte mal bald doch bei mir irgendwie bleiben sollen oder irgendwas. Hat die falsche Entscheidung getroffen, als er sich diese Gegend auserwählt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, Abraham ruft seine Männer zusammen, seine Leute, seine Hausangestellten. Und sie sind über 300 Männer. Abraham war gesegnet. Und dann machen sie sich auf und verfolgen diese feindlichen Heere, greifen sie an, besiegen sie, und befreien alle Gefangenen und holen allen Besitz, alle Habe wieder zurück. Und das war schon ein übernatürlicher Sieg, denn ich kann mir vorstellen, dass die feindlichen Heere, das waren 5 verbündete Könige, du kannst es alles nachlesen hier in 1. Mose, dass es deutlich mehr Leute waren. Also Abraham kommt zurück, nachdem er seinen Neffen befreit hat und alle anderen auch. Und dann heißt es hier in Vers 18, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Melchisedek ein Sinnbild war auf Jesus hin. Wir wissen ansonsten nicht sehr viel über diesen Mann. Aber es heißt hier, dass er König von Salem war. Salem ist der alte Name für die Stadt, die später Jerusalem hieß. Und es heißt, er war Priester Gottes des Höchsten. Er kannte Gott. Und das war inmitten einer Welt, wo alle möglichen Götter und Götzen angebetet wurden, wo die Sonne und der Mond angebetet wurden. Gab es diesen Mann, der Gott kannte. Und das heißt, er brachte Brot und Wein heraus. Wir wissen, dass Brot und Wein im neuen Bund eine ganz wichtige Rolle spielen. Dass es ein Symbol ist, auf Jesus hin, auf den Tod von Jesus hin. So, wir wissen nicht, was Melchisedek Abraham gesagt hat, als er ihm Brot und Wein gegeben hat. Aber wir wissen, dass es im Neuen Testament heißt, dass Abraham bereits den Tag Jesu gesehen hat. Er wusste, dass ein Erlöser kommen würde. Vielleicht war es an dem Tag bei dieser Begegnung mit Melchisedek, dass Abraham davon gehört hat. Von einer Sache hat er auf alle Fälle gehört. Im Vers 19 heißt es, und er, Melchisedek, segnete ihn, Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wiederum Fußnote in der Elberfelder Bibel, in der Schlachter ist es gleich richtig übersetzt. Eigentlich bedeutet es, der Himmel und Erde besitzt. Du sagst, was ist da jetzt Besonderes dran? Bedenk mal bitte, Abraham hatte keine Bibel. Er hatte keine Bibel. Er hatte nichts, wo er nachlesen konnte. Er hatte eine Begegnung mit einem Gott, den er nicht kannte, und der zu ihm gesagt hat, verlass dein Vaterhaus, deine Vaterstadt, verlass das Land, in dem du jetzt lebst und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er fing an, diesem Gott zu folgen, ohne dass er sehr viel über diesen Gott wusste. Was hier geschieht, Melchisedek sagt zu Abraham, Abraham, der Gott, dem du folgst, ist nicht ein Gott unter vielen Göttern. Ja? Du kannst ihn nicht in eine Reihe stellen mit den Göttern deiner Väter, mit den Götzen deiner Väter, mit den Götzen deiner Vorfahren. Sondern der Gott, dem du entschieden hast, nachzufolgen, ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der Himmel und Erde besitzt. Er ist der Besitzer von Himmel und Erde. Er ist der Gott aller Götter. Er steht über allem anderen. Er steht über allem anderen. Was hier passiert, ist, Abraham bekommt eine ganz entscheidende Offenbarung darüber, wer dieser Gott ist, dem er dient und dem er nachfolgt. Könnt ihr das sehen? Es ist nicht einfach nur so ein schöner Segensspruch, den Melchisedek gerade mal aus so einem Buch irgendwo rausgeholt hat hier. Ja? Irische Segenssprüche. Was nehmen wir heute? Ja. Nichts gegen irische Segenssprüche, aber egal. Ja, Also er sagt zu Abraham, du bist gesegnet von dem Gott, der Himmel und Erde besitzt. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger und deine Hand ausgeliefert hat. Gott ist derjenige, dieser Gott ist derjenige, der dir den Sieg gegeben hat. Und was ist die Reaktion von Abraham? Abraham sagt, oh, das ist schön zu hören. Sarah, kannst du das mal bitte aufschreiben, dass wir das nicht vergessen? Ja, kannst du ins Tagebuch einschreiben. Abraham trifft eine ganz radikale Entscheidung. Sofort reagiert er auf diese Offenbarung. Es heißt, und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Das erste Mal, dass der Zehnte erwähnt wird. Der Zehnte ist unter den Völkern des Altertums auch ein Symbol gewesen. Es ist ein Symbol gewesen für den Bund, indem ich den Zehnten gebe, indem ich jemandem etwas gebe, erkläre ich den Bund mit ihm. Hatte große Bedeutung gehabt unter allen Naturvölkern. Waren es nicht unbedingt 10%, aber es war irgendwo ein wertvolles Geschenk, ja, was Zeichen des Bundes, Zeichen eines Bündnisses war. Genau das tut Abraham hier. Er sagt, okay, dieser Gott ist mein Gott. Und er erklärt erneut diesen Bund, indem er den Zehnten gibt. Was ist unsere Motivation für Geben? Liebe, Wertschätzung, Gehorsam. Wir sehen das Gleiche, wir sehen diese gleiche Einstellung bei Abraham. Da war kein Gesetz. Da war nicht Melchisedek, der gesagt hat, okay, und jetzt musst du mir den Zehnten geben, weil ich hier der Priester bin, weil ich der Boss bin. Sondern es kam aufgrund einer Offenbarung, die Abraham hatte. Es war eine Reaktion auf eine Offenbarung, die Abraham empfing. Könnt ihr das sehen? Ich tue jetzt ein paar Bibelstellen auslassen. Es wird auch von dem Enkelsohn von Abraham, nämlich Jakob, berichtet, dass er den Zehnten gab. Das ist auch eine interessante Geschichte. Aber das lasse ich einfach jetzt aus, der Zeit halber. Und wir springen gleich zum Gesetz. Unter Mose gibt Gott ganz klare Anweisungen an das Volk. Im 3. Mose, Kapitel 27, da heißt es in Vers 30, und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn, er sei dem Herrn heilig. Und dann heißt es in Vers 32, und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Das ist das Gesetz, was unter Mose etabliert wird. Im 5. Mose, Kapitel 14, Vers 22 heißt es, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr, sagt Gott hier. Interessant ist das Wort gewissenhaft. Wir sollen sorgfältig darin sein. Und dann heißt es Jahr für Jahr, wir sollen beständig darin sein. Und dann sehen wir wieder dieses Prinzip, was ich schon vorhin erwähnt habe, in 4. Mose, Kapitel 18, Vers 21. Und bitte denkt daran, ich tue jetzt einfach hier, ich habe jetzt hier einzelne Segmente rausgenommen. Es gibt viel mehr noch zu sagen zu diesem Thema in den Gesetzen von Mose. 4. Mose 18, 21, da heißt es, und siehe, den Söhnen Levi habe ich den gesamten Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihre Arbeit, die sie verrichten, die Arbeit für das Zelt der Begegnung. Und wiederum im 5. Mose Kapitel 12, Vers 11, auch nur ein Vers, Vers 11, da heißt es, dann soll es geschehen, Die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet. So, Gott sagt nicht nur einfach, okay, gib den Zehnten. Er erklärt ganz genau, für wen er ist. Und er sagt auch ganz genau, wo er hingegeben, hingebracht werden soll. Erinnert euch an das, was wir vorhin gelesen hatten in Maleachi. Da sagt Gott nicht nur, bringt den ganzen Zehnten. Maleachi 3, Vers 10. Sondern sagt, bringt den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus. Was bedeutet das für uns als neutestamentliche Gläubige? Wo ist denn mein Vorratshaus? Das ist der Ort, wo ich geistlich ernährt werde. Das ist der Ort, wo ich geistlich ernährt werde. Damit Nahrung in meinem Haus sei. Wie gesagt, du sagst, boah, das ist alles Altes Testament, alles Gesetz, okay. Leb in der Freiheit des neuen Bundes und sei überschwänglich und mach mehr als das, was das Gesetz ursprünglich verlangt hat. Du sagst, wieso mehr? Jesus hatte so eine komische Idee. Ja? Als Jesus über das Gesetz gesprochen hat, manche Leute denken, Jesus hat das Gesetz einfach annulliert. Ja? Jesus sagt zum Beispiel, Mose hat gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon in seinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. So, Jesus erklärt also den alten Bund und dann seine Erwartungen. Und das macht er noch ein paar Mal. Er sagt, Mose hat gesagt, ich aber sage euch. Wir finden den Zehnten auch im Neuen Testament. Matthäus Kapitel 23. Hier redet Jesus selber. Er sagt nicht ausdrücklich, oh, jetzt gebt den Zehnten. Aber er sagt auch nicht, ich heb den Zehnten auf. Wehe euch, Matthäus 23, Vers 23, wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel. Ja, mit anderen Worten, ihr verzehntet alles bis ins kleinste Detail. Und wenn da ein Kräutlein, ein Gewürzkräutlein in eurem Garten wächst, dann gebt ihr den Zehnten davon. Und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Seit dem Zehnten seid ihr total kleinlich, aber die wichtigeren Dinge habt ihr beiseite gelassen. Und pass auf, was Jesus jetzt sagt. Er sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Mit anderen Worten, ihr hättet das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben tun sollen, aber dafür das mit dem Zehnten auch nicht lassen. Könnt ihr das sehen? So, das war die Ansicht, die Einstellung, die Jesus dazu hatte. Jetzt könnte immer noch jemand sagen, ja, das hat aber zu den Juden gesagt. Okay, dann lasst uns zum Hebräerbrief gehen. Hebräerbrief Kapitel 7. Hebräerbrief ist ein Brief des Neuen Testamentes. Er ist an wen geschrieben? An wen sind generell die Briefe des Neuen Testamentes geschrieben? Generell die Briefe des Neuen Testamentes. Der Hebräerbrief ist natürlich hauptsächlich an Juden, Christen geschrieben. Aber die Briefe des Neuen Testamentes sind generell geschrieben an neutestamentliche Gläubige. Amen. Im Hebräerbrief Kapitel 7 greift der Autor, manche vermuten, es war Paulus, aber darüber will ich mich jetzt nicht streiten, greift der Autor dieses Thema mit Melchisedek auf. Und er schreibt in den Versen zuvor einiges über Melchisedek und wie Melchisedek ein Sinnbild, ein Symbol auf Jesus ist. Und dann endet er mit den Worten, Vers 8, und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und wieder haben wir diesen Zusammenhang, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe. Wir haben diese horizontale Ebene. Hier aber empfangen sterbliche Menschen den Zehnten. Nur falls du dich fragst, was passiert mit dem Geld, die wir diese Körbe legen, dass wir in diese Körbe legen, das zählt René und dann geht es ein in unsere Buchhaltung. Und am Ende des Jahres mache ich eigentlich die Buchhaltung und die Abrechnung und so weiter und so fort. Und dann geht es ans Finanzamt, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. Aber René und ich, wir sind sterbliche Menschen. Wusstet ihr das schon? Aber es passiert mehr noch, wenn wir den Zehnten geben. Es passiert mehr noch. Es heißt, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. So nicht, es ist nicht nur einfach ein Verwaltungsvorgang, irgendwas, was notwendig ist, damit wir die Gemeinde hier am Laufen halten, sondern gleichzeitig empfängt Jesus im Geist. Du sagst, ja, wie schickt ihr das Geld in den Himmel? Nein. Das ist überhaupt nicht der Aspekt, sondern was empfängt Jesus? Das, was in unserem Herzen ist und das, was wir mit unserem Geben verbinden. Amen. Unsere Wertschätzung, unsere Liebe, unseren Gehorsam. Alles, was sich ausdrückt, wenn wir auf biblische Art und Weise geben. Erinnert euch, was wir letzte Woche gesagt haben, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Alles, was wir mit einem fröhlichen Herzen geben, das empfängt er. Jesus Christus, und du hast uns errettet, du hast uns erlöst durch dein Kreuz. Du hast all den Fluch getragen, du hast den Fluch der Sünde getragen. Du hast den Tod geschmeckt für uns alle. Du hast den Fluch der Krankheit getragen. Du hast den Fluch des Mangels und der Armut getragen dort am Kreuz. Dein Wort sagt, dass du arm geworden bist. Als du reich warst, bist du arm geworden um unseretwillen, damit wir durch deine Armut reich sein können. Halleluja, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt in diesem verheißenen Land sein können. Dass wir jetzt Teil deines Reiches sein können. Dass wir jetzt verbunden sein können mit den Reichtümern und Schätzen des Himmels. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir danken dir dafür, dass du deinen Segen verheißen hast auf das Werk unserer Hände, Herr. Und weil wir dich lieben, Herr, und weil wir dir glauben, weil wir dir vertrauen, Herr, wollen wir in aller Treue, Herr, wollen wir in aller Treue unsere Gaben bringen, Herr, unseren Zehnten bringen, unsere Opfer bringen, Herr, um dich zu ehren und um ein Zeichen zu setzen und um zu deklarieren, Herr, ich bin in diesem Land der Verheißung. Ich bin in diesem Land, über das mein Herr Jesus Christus die Königsherrschaft hat. Ich bin Teil dieses Reiches. Ich bin ein Kind des Himmels, ein Sohn des Himmels. Und ich bin es gemacht worden durch meinen Herrn Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir jemals geben zu irgendwas Mechanischem gemacht haben. Oder wo wir gar mit Verdruss gegeben haben. Oder aus Zwang heraus. Und wir wenden uns heute Morgen ab davon, Herr. Und wir wollen ganz neu unser Geben zu einem Teil unserer Anbetung machen, Herr. Indem wir dich ehren. Indem wir unseren Glauben und unsere Wertschätzung dir gegenüber ausdrücken. Halleluja. Danke, Herr. Dank sei dir. Ehre sei dir. Amen.